Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Hier sprechen wir börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute sprechen wir zum einen über Douglas. Die Parfümeriekette hat nämlich heute ihren Börsengang angekündigt. Und wir beleuchten die Taurus-Abhöraffäre bei der Bundeswehr und was der russische Spionageangriff jetzt auch für Unternehmen der kritischen Infrastruktur bedeutet. Heute ist Montag, der 4. März und ich bin Solveig Gode.
Hallo.
Moin Moin, Herr Generalhauptmann hier.
Servus.
Ich würde Sie hinzufügen, wenn Sie möchten.
Ja, alles klar.
Alles klar.
Sie treten nun der Konferenz bei.
Was klingt wie der Beginn einer gewöhnlichen Telefonkonferenz, ist ein geheimer Mitschnitt eines vertraulichen Gesprächs zwischen vier Bundeswehroffizieren, der seit Tagen im Internet kursiert. Diese Telefonkonferenz wurde offenbar abgehört und am Wochenende von der Chefin des russischen Propagandasenders RT auf Telegram veröffentlicht. Nachdem zunächst unklar war, ob dieser Mitschnitt echt war, hat das deutsche Verteidigungsministerium inzwischen den Abhörfall bestätigt. Der veröffentlichte Mitschnitt scheint echt zu sein, aber es ist noch unklar, ob dieser womöglich technisch manipuliert wurde. Deswegen haben wir Ihnen hier nur einen kleinen Ausschnitt gezeigt.
Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig.
Klar, für Bundeskanzler Olaf Scholz ist dieser Abhörskandal eine ernste Angelegenheit. Denn in der Telefonkonferenz wurde offenbar ein internes Briefing für Verteidigungsminister Boris Pistorius vorbereitet. Darin wurde über den möglichen Einsatz deutscher Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine diskutiert. Taurus, den Begriff, den haben Sie vielleicht in den vergangenen Wochen häufiger mal gehört. Zuletzt wurde nämlich immer wieder über die Lieferung solcher Langstrecken-Marschflugkörper debattiert. Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat das bislang immer abgelehnt, damit Deutschland nicht zur Kriegspartei werde. Und dann ist der Spionageangriff ja auch noch eine ernste Angelegenheit für die Bundeswehr. Denn die hat offenbar eine Sicherheitslücke in ihrer internen Kommunikation. Boris Pistorius hat die Abhöraffäre bei der Bundeswehr als Teil eines russischen Informationskrieges bezeichnet.
Wir dürfen Putin nicht auf den Leim gehen, jetzt aufgeregt zu reagieren, alle möglichen Spekulationen in den Raum zu stellen, Hypothesen aufzustellen, die bislang durch nichts gestützt werden, ist genau das, was Putin erreichen will, dass wir uns hier auseinandertreiben lassen.
Wie diese russische Attacke überhaupt passieren konnte, was das konkret für die Sicherheit der Bundeswehr und auch für deutsche Unternehmen bedeutet, die kritische Infrastrukturen verwalten, das bespreche ich jetzt mit dem Co-Leiter des Handelsblatt Investigativressorts, Martin Murphy. Hallo Martin.
Hallo nach Düsseldorf.
Martin, was wissen wir denn jetzt schon gesichert über diesen Vorfall? Wer wurde da wann abgehört und was wurde da eigentlich genau besprochen?
Naja, also das ist ein Gespräch unter vier Bundeswehroffizieren. Der am höchsten rangige ist der Luftwaffeninspekteur, der Herr Gerhards. Der hat den Hut auf, alles was die Luftwaffe betrifft. Und der hat sich mit drei Offizieren darüber ausgetauscht, wie denn, wenn die politische Vorgabe stimmt oder kommen sollte, dass die Lieferung möglich wird, wie die Taurus eingesetzt werden könnte von der Ukraine.
Wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder von der Taurus-Debatte gelesen, unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch. Warum ist das jetzt so relevant?
Naja, das eine ist natürlich Taurus als Wort, das hat eine starke Signalwirkung, weil es gibt eine Menge Kritik am Bundeskanzler Scholz, warum die nicht geliefert wird. Die Ukraine hofft sich davon eine Möglichkeit, Ziele in Russland, aber vor allen Dingen die Kerschbrücke halt entsprechend zu zerstören. Dafür soll sie eingesetzt werden. Und wie gesagt, das eine ist das Wort, das andere ist, wie die Offiziere miteinander kommuniziert haben, nämlich mehr oder weniger über eine offene Leitung.
Und da stelle ich mir jetzt halt natürlich die Frage, wie kann sowas passieren, dass die über so eine offene Leitung kommunizieren und dass die da eben nicht gesichert kommunizieren?
Naja, also das ist das System WebEx, das kennen sicherlich auch viele unserer Hörer, weil das gängig zum Einsatz kommt in Unternehmen, in Behörden und auch in den Ministerien, nicht nur dort, sondern auch in den jeweiligen Bundesländern, da wird das überall angewendet.
Also das ist so ein Videocall-Tool wie Microsoft Teams zum Beispiel?
Wie Teams, wie Zoom, genau, ist so eine Standardsoftware, die dort zum Einsatz kam. Die hätte man bei so einer Brisanz nicht nehmen sollen. Da wird man sicherlich auch im Nachgang hören, ob das überhaupt zulässig war bei der Bundeswehr. Meine persönliche Vermutung ist, sie war nicht zulässig für diesen Kontext. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich einer der vier Offiziere aus Singapur zugeschaltet hat über das WLAN eines Hotels. Und dazu muss man wissen, Singapur ist nicht NATO-Land. Das ist der Hinterhof von China. Da sind auch andere Dienste aktiv. Also deswegen sage ich mehr oder weniger offenes System.
Und insbesondere genau. Ein offenes WLAN, das im Hotel ist ja oft nicht gesichert. Das habe ich natürlich auch schon mitbekommen. Wenn ich zum Beispiel meinen Arbeitslaptop woanders verwenden möchte, muss ich sicherstellen, dass das ein gesichertes WLAN ist. Genau. Wie kann das denn sein, dass die Offiziere das nicht bedacht haben?
Nachlässigkeit. Also das, ich sag mal so, das hat eine gewisse Tradition, ist eine Bequemlichkeit. Nicht ohne Grund standen schon in den 60er, 70er Jahren auf den grauen Telefonen mit Wählscheibe Feind hört mit bei der Bundeswehr. Das ist bis heute so. Russland hat ein großes Interesse an allem, was militärisch ist. Das ist den Leuten auch bewusst. Sie haben da auch wirklich keine Geheimnisse ausgeplaudert, weil das, was da zu hören war, war weitgehend bekannt. Aber trotz allem, es spricht für eine Nachlässigkeit, die eigentlich für diese vier Offiziere, die müssten sich eigentlich bewusst gewesen sein, dass man das nicht machen darf.
Was sagt das denn über diesen Zustand bei der Bundeswehr aus, wie man da mit Cybersecurity umgeht? Sind wir da abgesichert genug?
Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Es geht immer darum, es so schwer wie möglich zu machen. Das Einzige, was an Sicherheit geht, ist ein abhörsicherer Raum, in dem man sich zusammensetzt. Da kann man sicher sein, dass da nichts rausgeht. Aber sobald es irgendeine elektronische Verbindung gibt, Telefon, iPhone und dergleichen, ist alles abhörbar. Und gerade wenn man einen staatlichen Akteur hat. Also wir kennen das aus der Industrie, da ist das auch schon. Das kostet ein paar $10,000. Dann hat man die Kommunikation seines Gegenspielers. Das geht. Und wenn man einen staatlichen Akteur hat, wie Russland, China, den Iran, Amerika, die haben alle die Möglichkeit, sich in diese Kommunikationsmittel reinzuhacken. Und man merkt es nicht.
Ja, das ist natürlich sehr beunruhigend. Man hat jetzt in den letzten Jahren immer davon gelesen, dass die Prozesse und Strukturen bei der Bundeswehr sehr marode und veraltet sind. Hat sich das womöglich auch auf die Investitionen in die Cybersecurity ausgewirkt?
Natürlich ist da Nachholbedarf. Das sind sehr teure Systeme, die man da einführen muss. Man muss sie flächendeckend einführen. Man muss auch den Funk entsprechend digitalisieren. Wie gesagt, es geht darum, diese Systeme möglichst abhörsicher zu machen. Hundertprozentige gibt es nicht, ja, wie schon gesagt. Aber das Problem liegt ja hier mehr in der Haltung, sich von Singapur in eine Konferenz einzuschalten, in der man ein Gespräch vorbereitet, was man dem Minister Pistorius sagen möchte. Da ist das Problem.
Was sagt denn Pistorius jetzt selbst dazu?
Naja, Pistorius hat sich am Sonntagnachmittag dazu geäußert, hat gesagt, dass das natürlich alles restlos aufgeklärt werden muss. Und ein wichtiger Punkt, den er dabei macht, ist, also zwei Kernaussagen, ist erstmal keine personellen Konsequenzen für den Moment. Schauen wir mal, was daraus kommt. Das andere ist, er klassifiziert es halt als Teil eines Informationskrieges, den Russland führt. Und da hat er halt auch recht. Man muss halt sehen, die Person oder das Medium, wo es rausgekommen ist, russische Staatssender, RT. Also das ist Putin himself, der da spricht.
Was verfolgt denn Russland mit dieser Veröffentlichung für einen Zweck?
Naja, wenn man so offen sowas rausgibt, dann sendet man eine Nachricht. Das ist wirklich interessant. Das eine dürfte innenpolitisch motiviert sein. Russland hat eine Wahl. Je mehr Feinde man hat, desto sicherer sitzt der Präsident im Sattel. Alte Regel. Und da taugt Deutschland allemade als Gegenspieler. Dass das eine, das andere ist, dass Russland natürlich auch auf die Diskussion in Deutschland einwirken will. Und daraus muss man ableiten, wenn Russland so agiert, dann respektieren sie Deutschland als Gegner zum einen. Und zum anderen, sie sorgen sich auch von einem Einsatz von Taurus. Und daraus abzuleiten, kann die Bundeswehr oder besser die Bundesregierung auch sagen, naja, wenn die Respekt bzw. Furcht haben vor dem Einsatz von Taurus, dann sollte man entsprechend auch also agieren. Dann sollte man vielleicht auch androhen, dass man die Taurus liefern würde und entsprechende Entgegenkommen bei Russen einfordern.
Mhm. Weil bislang hat Scholz ja immer genug gesagt, wir werden keine Taurus-Marschflugkörper liefern. In diesem Gespräch wurden Szenarien dargestellt, wie man sie liefern könnte und was dafür benötigt werden würde. Also lässt sich eben daraus schließen, Russland hat Sorge davor, dass sich Scholz vielleicht doch noch überreden lassen könnte, die zu liefern?
Natürlich, also wie gesagt, diese Brücke, die das russische Festland mit der Krim verbindet, die ist zentral für die Versorgung der russischen Truppen im Süden. zum einen. Zum anderen kann Taurus eingesetzt werden gegen Kommandostrukturen, die weit hinter den Linien liegen. Wenn die zerstört werden, dann wird es schwieriger, vorne die Truppen zu führen. Das ist ein zweiter Punkt. Ein dritter Punkt ist, das darf man nicht vergessen, Moskau und St. Petersburg sind in Reichweite. Und die Russen jetzt von sich aus gesehen können natürlich nicht ausschließen, dass da ihre wichtigsten Städte unter Beschuss bekommen könnten. Mhm.
Wie sicher sind denn jetzt auch deutsche Unternehmen vor den Russen? Weil es ist ja zu erwarten, dass nicht nur Institutionen angegriffen werden, sondern vermutlich auch Unternehmen in Deutschland, die ja kritische Infrastruktur bewirtschaften. Was können die jetzt tun?
Also da macht es Sinn zu gucken, welche Motivlage hat Russland. Russland hat vor allen Dingen militärische Ziele im Moment. Wirtschaftliche Ziele weniger, die verkaufen Gas und Öle und Rohstoffe. Das war's, Hightech. Das Problem ist, sie haben sind Halbleiter, die versuchen sie zu kriegen, über den Markt einzukaufen. Selber Unternehmen zu attackieren, jetzt eine Bayer oder eine Deutsche Telekom, um Geschäftsgeheimnisse rauszuholen, macht wenig Sinn. Also das bringt denen wenig. Was von Interesse ist, ist sehr wohl die kritische Infrastruktur, Häfen, Flughäfen, Strom, Gasnetze. Wenn man die attackieren kann, Telekomnetze, dann kann man in einem Kriegsfall oder in einem Krisenszenario, so wie die Russen das auch praktizieren im Baltikum, kann man halt den Strom abschalten oder entsprechend den Flughafen stilllegen. Der Frankfurt ist wesentlich für den Umschlag amerikanischer Truppen, Ramstein ebenso, und der Hamburger Hafen ist ein wichtiges, wie soll man sagen, ist ein Knotenpunkt für Güter, auch militärische Güter. Also da haben sie Interesse.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Der Hamburger Hafen wurde ja auch tatsächlich kürzlich mal gehackt, hatte ich gelesen. Die haben ja seitdem dann aufgerüstet in ihrer Infrastruktur, um sich eben zu schützen. Gibt es denn da Best Practices oder Richtlinien, an die sie sich halten können?
Naja, die werden ja jetzt entsprechend verschärft. Es wird ja definiert, was ist eigentlich eine kritische Infrastruktur. Das ist Stand heute noch nicht so klar. Wir denken natürlich, ja klar, alles, was zur Versorgung des Lebens nötig ist. Aber welches Unternehmen zählt da rein, welches nicht? Das wird jetzt entsprechend geschärft. Da gibt es dann noch Richtlinien, wie diese Unternehmen zu verfahren haben. Und es fängt auch schon an, dass sie das auch einfach mal melden müssen, wenn es denn passiert. Häufig gibt es ja zeitlichen Verzug.
War das bislang nicht so? Mussten die das bislang nicht melden?
Nicht alle, nee. Nicht alle. Also das hat sich zum Teil auch über Monate verzögert. Das kam halt sonst wann raus. Und da ist natürlich jetzt die Idee, diese Systeme zu härten, also möglichst schwer angreifbar zu machen. Wie gesagt, hundertprozentige Sicherheit gibt's nicht, aber halt so sicher wie möglich zu machen.
Durch eben auch staatliche Unterstützung?
Im Endeffekt muss die Privatwirtschaft dafür zahlen, weil es Teil des Geschäftsmodells ist. Muss man halt auch sagen, Sicherheit kostet einfach Geld. Das Geld müssen sie in die Hand nehmen. Also letztlich, das rollt auf uns alle zu, was Russland da für Spielchen treibt. Das kostet uns allem letztlich viel Geld.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Könnte das jetzt Boris Pistorius gefährlich werden?
Also das ist ja unwahrscheinlich. Bislang agiert er sehr, sehr smart. Er hat sich vor seine Leute gestellt, er hat Aufklärung versprochen. Davon darf man ausgehen, dass sie auch kommt. Und er hat eigentlich keine Fehler bisher gemacht. Warum sollte man ihm das jetzt ankreiden?
Das kommt natürlich auch darauf an, wie sich das jetzt weiterentwickelt, ob es sich überhaupt zu einer richtigen Affäre entwickelt. Wie ordnest du denn jetzt nochmal so diese gesamtgesellschaftliche Relevanz von dieser Attacke ein?
Ja, wir können das als Warnhinweis nehmen und können sagen, okay, wir härten jetzt diese Systeme, wir achten darauf, wir geben das nötige Geld dafür aus. Wir machen uns bewusst, nicht nur die Generäle, sondern auch jeder, der in irgendeiner Funktion sitzt, die für die Russen zum Ziel werden kann oder von China, und sorgen dafür, dass das möglichst schwer wird. Insgesamt, wenn man diesen Fall einordnet, es ist keine Entscheidung gefallen in diesem Gremium. Es sind keine Geheiminformationen rausgekommen. Und was sich vielmehr daran zeigt, ist, dass Russland
Deutschland wirklich attackiert. Das haben wir gesehen, dass der BND infiltriert wurde, dass man versucht hat, den Bundestag zu hacken oder auch geschafft hat. Und in anderen Institutionen hat man das auch gesehen von russischer Seite her. Und wir müssen uns einfach bewusst machen, dass Russland feindlich agiert. Und das tun, wenn man sich umschaut, nicht alle Leute heute.
Ich hatte in dem Zimmer ein Zitat noch gelesen, das ich zum Abschluss vielleicht nochmal ganz spannend fand. Ich glaube, einer eurer Gesprächspartner hatte gesagt, wir verhalten uns immer noch so, als ob wir im Frieden wären. Und das ist aktuell wohl nicht mehr möglich.
Nee, absolut nicht. Also die Zeit ist vorbei. Also wenn man reinguckt in die Militärdoktrin der Russen, dann ist Deutschland schon lange ein feindlich eingestufter Staat, seit vielen Jahren schon. Die Bundesrepublik hat das fleißig ignoriert. Na, hier rollen zwar keine Panzer, aber der Informationskrieg läuft hier. Der läuft gegen die, es gibt Angriffe gegen die Infrastruktur. Und welche Folgen das haben kann oder welche Dimension das annehmen kann, kann man im Baltikum beobachten, wo ganze Leitungen zerschnitten werden, mutmaßlich von den Russen.
Hoffen wir mal, dass sich die Lage bei uns nicht ähnlich zuspitzt. Danke für deine Einschätzung, Martin, und bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne. Besten Dank.
Machen wir weiter mit einem Blick auf die aktuellen Entwicklungen an den Börsenmärkten. Bevor wir damit starten, noch ein kurzer Hinweis. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageempfehlungen. Die Inhalte dienen lediglich Ihrer Information. Für mögliche Verluste übernehmen wir keine Haftung. Für den Marktbericht ist uns heute Handelsblatt-Finanzredakteur Stefan Rexius aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Stefan.
Hallo Solveig.
Wir haben uns ja jetzt in den letzten Tagen eigentlich fast täglich schon an einen neuen DAX-Rekord gewöhnt. Geht diese Serie heute weiter?
Ja, es gab bestmark an 8 aufeinanderfolgenden Tagen inzwischen. Zu Wochenbeginn ist die Rekordjagd allerdings unterbrochen worden. Der DAX bewegt sich so in der engen Spanne um 17.700 Punkte. Eine Bestmarke hat es jetzt am Montag bis zum Nachmittag nicht gegeben. Unter anderem sind es die Titel von Henkel, also dem Konsumgüterhersteller, die den DAX heute so ein Stück weit, aber auch nur minimal insgesamt nach unten ziehen. Henkel knapp 4% im Minus, weil die Zahlen einfach die Analysten und Anleger nicht so überzeugt haben. Für mich auch ein Hinweis, dass die Erwartungen inzwischen einfach sehr hoch sind und die Unternehmen, wenn sie nicht ganz so starke Zahlen präsentieren, dann auch schnell mal eine gewisse Enttäuschung produzieren können.
Also startet die Woche etwas mau, sage ich mal, im Vergleich zu den letzten Tagen. Heißt das denn jetzt, die Rekordjagd ist erstmal beendet?
Nicht notwendigerweise. Also der DAX bleibt ja auf Tuchfühlung zu diesem jüngsten Rekord von Freitag, 17.817 Punkte. Und damit ist auch diese 18.000-Punkte-Marke ja weiterhin in Reichweite. Kollegen von mir haben sich mal die Mühe gemacht und sich die DAX-Historie angeschaut. Also was ist mit dem DAX passiert im Jahresverlauf und auch im Monat März, wenn der Jahresstart besonders gelungen war? Seit Anfang des Jahres ist ja ein Plus von etwas mehr als 5% zu verzeichnen. Seit November sind sogar knapp plus 20%. Und da sieht es gar nicht so schlecht aus. Also mit Blick zurück gibt es durchaus gute Chancen, dass auch der März ein positiver Monat für den DAX werden kann und dass auch bis Ende des Jahres diese 18.000 durchaus ein realistisches Ziel sind. Andererseits, da hat mich eine Kolumne von unserer Kollegin Astrid Dörner aus New York daran erinnert, es gibt ja die Devise von Gewinn mit Namen ist noch niemand arm geworden. Also jetzt, wo so viele Indizes auf Rekordständen stehen oder nahe, da ist natürlich auch der Anreiz groß, mal ein paar Aktien zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen. Also das ist so das Spannungsfeld im Moment.
Jetzt hast du schon andere Indizes angesprochen. Gibt es denn noch irgendwo anders neue Bestmarken?
Es vergeht tatsächlich kein Tag im Moment ohne Börsenrekord. Also wenn wir jetzt heute nach Japan gucken, da hat der Nikkei-Index zum ersten Mal die Marke von 40.000 Punkten überschritten. Und auch da sorgt einfach dieses Boom-Thema künstliche Intelligenz weiterhin für Fantasie.
Nvidia
und alles, was in deren Kielwasser sozusagen passiert. Da gibt es ja auch in Japan einige Stars in der Szene. Der S&P 500 aus den USA hat ja auch eine historische Serie hingelegt. 16 von den letzten 18 Wochen jeweils im Plus. Zum Handelsstart jetzt ein bisschen niedriger, aber das muss natürlich noch nicht viel bedeuten.
Gibt es denn da auf der anderen Seite auch was die Stimmung gerade trübt?
Naja, wir haben häufiger, glaube ich, auch an dieser Stelle schon über die diversen Krisen, leider auch Kriege in der Welt gesprochen, die jederzeit eskalieren können und dann auch Folgen an den Börsen haben können. Das muss man einfach immer auf dem Schirm haben. Ansonsten sind es die Notenbanken, also die EZB, die ist am Donnerstag dran. Es wird zwar keine Zinssenkung erwartet, wahrscheinlich auch nicht vor Juni, aber es wird neue Prognosen geben zum Wirtschaftswachstum und auch zur Inflationsentwicklung. Und wenn da Zweifel bestehen, dass die Inflation dauerhaft aufs Ziel zurückgeht von 2%, dann könnte eben die Zinswende auch noch auf sich warten lassen und das würde dann auch an den Börsen für gewisse Missstimmung sorgen möglicherweise.
Aber ansonsten ist das ja gerade eigentlich ein sehr gutes Umfeld für Börsengänge zum Beispiel.
Ja, im Prinzip traumhaft gut. Darauf setzt auch die Parfümeriekette Douglas, die jetzt zum zweiten Mal nach 2020 angekündigt hat, an die Börse zurückkehren zu wollen. Seinerzeit musste Douglas diesen Plan aufgeben, weil die Pandemie dazwischen gekommen ist. Und jetzt nehmen sie aber einen neuen Anlauf und wollen schon in wenigen Wochen zurück an die Börse. Das geht natürlich am besten, wenn bis dahin der Optimismus auch anhält.
Ja, über Douglas reden wir ja gleich noch weiter. Aber danke schon mal für deinen Einblick, Stefan, und für deine Zeit heute.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Wie wir gerade schon im Marktbericht gehört haben, gibt's ja jetzt Neuigkeiten bei Douglas. Die Parfümeriekette strebt jetzt im ersten Quartal an die Börse, nachdem es 2020 schon einmal nicht geklappt hat. Das war das große Ziel des Finanzinvestors CVC, der seit 2015 bei Douglas eingestiegen ist. Was wir jetzt schon über die Börsenpläne von Douglas wissen und was der Schritt für den Beautyhändler bedeutet, das bespreche ich jetzt mit unserem Handelsexperten Florian Kolff. Hallo Florian.
Hallo Solveig.
Douglas hat ja heute angekündigt, dass sie im ersten Quartal noch an die Börse gehen wollen. Was können wir denn aus dieser sogenannten Intention to Float, also dieser Erklärung dazu, was können wir denn daraus alles schon rauslesen?
Also zum einen ist jetzt der Zeitplan klar. Sie werden in den nächsten 2 Wochen nochmal mit Investoren reden, nochmal versuchen, alle möglichen Großbankeninvestoren zu überzeugen von diesem Börsengang. Das heißt, in 2 Wochen wird dann der Prospekt veröffentlicht und dann gibt's die weiteren Details, Bookbuilding und dann später dann den Emissionskurs und all diese ganzen Sachen. Aber jetzt ist erstmal klar, der Prozess startet und läuft los. Es wird noch im März soweit sein, das haben Sie auch schon gesagt, erst im ersten Quartal. Und sie erhoffen sich dadurch eben ungefähr 800 Millionen von der Börse an neuem, frischem Kapital für das Unternehmen.
Weiß man auch schon was über die Bewertung? Gibt es da schon Schätzungen?
Es gibt da Schätzungen. Es gibt ja in Europa nicht einen direkten Konkurrenten, an dem man der Börsennotiz was ablesen kann. Mhm. Es gibt in den USA das Großunternehmen Ulta Beauty. Und von da kann man so eine gewisse Bewertung ableiten. Die werden mit dem 12-fachen ihres erwarteten EBITDA bewertet. Bei Douglas gehen die Experten eher von dem 9-fachen aus. Und dann kommt man auf eine Bewertung von ungefähr 7 Milliarden für das ganze Unternehmen.
Ja, in Europa sind ja die Bewertungen dann eher ein bisschen geringer als in den USA.
Das auch. Und Douglas ist eben neu auf der Börse und hat an der Börse und hat noch nicht den Track Record, wie es ein Ulta Beauty hat. Auch das kriegt einen leichten Abschlag.
Wie steht denn Douglas generell gerade finanziell da?
Nur eigentlich läuft es bei denen relativ gut. Sie sind profitabel, sie wachsen, was man im Handel ja im Moment auch nicht überall sieht. Sie wachsen auch online immer noch sehr stark, obwohl der neue CEO sich jetzt wieder ein bisschen stärker aufs stationäre Geschäft fokussiert und den Onlinehandel nicht mehr so stark vorantreibt. Er lässt ihn weiter auf starker Flamme laufen, aber investiert nicht mehr so stark, wie seine Vorgängerin Tina Müller es gemacht hat. Aber trotz allem bringt online immer noch starke Wachstumsraten und er ist jetzt sehr viel stärker auf Ergebnisse fokussiert, also wirklich auf ein hohes EBITDA, auf hohe Umsätze. Und das ist auch die Botschaft, die jetzt mit dem Börsengang gesendet werden soll. Wir sind ein grundsolides Unternehmen, das wächst und Zukunft hat.
Ja, das ist interessant. Du hast schon den Strategiewechsel so ein bisschen angesprochen nach Tina Müller. Kann man das auf den Druck von CVC auch zurückführen?
Ich denke, es gibt für jede Phase eines Unternehmens auch den richtigen Vorstandschef oder die richtige Vorstandschefin. Ich glaube, zur Zeit von Tina Müller war gefragt, dem Unternehmen neue Impulse zu geben, Visionen zu geben, einen Umbau, eine sehr stark auf Innovation zu setzen. Und jetzt ist eher eine Phase der Konsolidierung angesagt. Sie hat sehr viel umgebaut, sehr viel angestoßen, sehr viel neue Ideen gebracht. Und Sander van der Laan ist ein erfahrener Handelsmanager, der jetzt stärker diese Ideen konsolidiert, auf Prozesseffizienz setzt und deswegen auch jetzt gute Ergebnisse erzielt.
Kann man denn mit dem stationären Handel da gerade noch so die Margen schaffen?
Im stationären Handel sind die Margen sogar höher. Höher als im Onlinehandel. Und gerade deswegen setzen sie auch sehr stark auf den stationären Handel. Speziell im Parfümeriehandel werden beispielsweise in den Top-Flagship-Stores, in den Fußgängerzonen von Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, da werden unglaublich hohe, man sagt das, Warenkörbe erzählt. Da gehen wirklich Leute, also beispielsweise asiatische Touristen raus mit vierstelligen Eurosummen auf dem Kassenbon.
Wow.
Und das ist was, das erzielt man so nicht mal eben im Onlinehandel.
Ja, ist natürlich dann im Beauty- oder Premium-Bereich, in dem sie sich ja eigentlich gerne auch wieder ein bisschen mehr positionieren wollen, auch einfacher zu erreichen als jetzt zum Beispiel bei Klamotten. Warum ist denn genau jetzt dieser Zeitpunkt für den Börsengang gewählt worden?
Sie haben es ja schon eigentlich viel früher machen wollen. Dann passte immer der Zeitpunkt nicht. 2020 hatten Sie schon mal einen Börsengang geplant.
Dann kam Corona.
Richtig. Und jetzt ist das Umfeld eigentlich so, dass es gut ist für Börsengänge. 2023 gab es ja noch kaum Börsengänge. Jetzt 2024, man sieht DAX auf Höchstständen, sehr wenig Volatilität im Markt. Das ist, glaube ich, ein Umfeld, wo man jetzt wirklich darüber nachdenken kann.
Hat das denn auch eine Signalwirkung auf andere Börsengänge?
Mit Sicherheit. Da stehen ja noch einige in der Pipeline, die jetzt auch auf den Markt drängen. Flixbus beispielsweise oder Stada. Es gibt einige, die jetzt auch noch kommen wollen. Und die gucken natürlich jetzt sehr genau hin, wie hat es funktioniert bei Douglas. Und da haben die schon eine gewisse Signalwirkung, ja.
Was ist denn so deine persönliche Einschätzung? Wie wird dieser Börsengang ablaufen? Glaubst du, der wird gut ablaufen?
Ich habe keine Glaskugel. Also solche Sachen prognostiziere ich nicht. Das muss man einfach sehen. Das hängt so von zu vielen Sachen ab. Das hängt auch von Stimmungen ab. Das ist ganz schwer zu sagen. Aber im Großen und Ganzen müsste es eigentlich solide funktionieren. Aber man weiß es halt nie genau. Auch Birkenstock war schwer vorauszusehen. Und es sind immer so Sachen, man denkt, tolle Marke. Aber an der Börse ist alles möglich.
11 Jahre ist es jetzt her, dass Douglas sich von der Börse zurückgezogen hat. Was war denn damals der Grund und warum haben Sie sich zurückgezogen?
Das war damals ja der Investor Advent, der zusammen mit der eigenen Familie Kreke das Unternehmen von der Börse genommen hat. Ich glaube, damals ging es eher darum, dieses Unternehmen umzubauen, zu stärken. Sie war damals ja noch ganz anders ausgerichtet. Da waren ja noch, ursprünglich gehörte zu Douglas ja nicht nur das Parfümeriegeschäft, sondern auch beispielsweise Süßwaren Hussel gehörte dazu. Es war ein richtiges Konglomerat. Und dieses Unternehmen wurde umgebaut und sehr, sehr stark fokussiert. Und das ist häufig einfacher abseits der Börse, wo man ständig komplett transparent sein muss.
Kurz danach, 2015, ist dann eben der Finanzinvestor CVC eingestiegen, von dem wir eben auch gesprochen haben. Was hat sich seitdem verändert bei Douglas? Was haben die verändert in dem Unternehmen?
Die haben im Grunde damals ja auch Tina Müller geholt und diese ganze Innovation, diesen ganzen Umbau Richtung sehr stark Richtung Online zugelassen und auch finanziert. Im Grunde ist es ja so, dass in der Corona-Zeit deswegen Douglas ja auch gut funktioniert hat, weil sie rechtzeitig die Weichen gestellt haben für den Online-Verkauf. Douglas war auch einer der ersten, die beispielsweise auf Live-Shopping gesetzt haben, die also sehr viel neue Impulse reingebracht haben. Und da kann sich CVC schon anrechnen lassen, dass sie diesen Wandel im Unternehmen, diese starke Modernisierung auch gut begleitet haben. Und jetzt können Sie vielleicht die Früchte ernten.
Super, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Einschätzung heute.
Herzlichen Dank.
So, und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Das war doch eine dufte Sendung. Ja, ich weiß, 1 Euro ins Phrasenschwein, aber den konnte ich mir gerade nicht verkneifen. Falls Sie künftig nicht verpassen wollen, wenn eine neue Folge von Today online geht, dann klicken Sie doch auf die Glocke bei Spotify oder drücken auf Abonnieren oder Folgen in Ihrem bevorzugten Podcast-Player. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen gefallen. Ich freue mich auf Ihr Feedback, gerne per Mail an today@handelsblatt.com oder mir direkt auf Instagram oder LinkedIn. Dort finden Sie mich unter meinem Klarnamen Solveig Gode. Redaktionsschluss für diese Episode war 16 Uhr. Produzent dieser Folge war Florian Pape. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Today-Folge.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.